Brain Bytes. Wir bringen Trendthemen rund um Digitalisierung, Business und Innovation für euch auf den Punkt. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brain Bytes. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn heute geht es um das Thema künstliche Intelligenz. Wir hatten bereits eine Podcast-Episode ganz allgemein zu dem Thema. Heute soll es speziell um die generative KI gehen. Da kennt ihr sicherlich die ein oder anderen Tools, die aktuell sehr im Trend sind. Wir wollen das Ganze heute mal genauer beleuchten und dafür haben wir den Felix am Start. Der ist selbstständig in dem Bereich und entsprechend auch Experte. Genau, und bevor ich jetzt hier lange rede, würde ich ihn einfach direkt mal hinzuholen. Hi Felix, schön, dass du heute bei uns im Podcast am Start bist. Magst du dich einmal selbst vorstellen?
Ja, hallihallo. Vielen lieben Dank erstmal, dass ich dabei sein kann und natürlich sehr, sehr gerne. Ich bin Felix Hankundert, ich bin 24 Jahre alt, ich komme aus Itzehoe in Schleswig-Holstein und sitze jetzt gerade in einem Container hier in Oldenburg und ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Helios und EOS.
Sehr cool, vielen Dank für die Vorstellung. Magst du ganz kurz erzählen, was deine Firma dann macht?
Selbstverständlich. Also wir sind im Bereich der generativen KI unterwegs. Wir helfen effektiv kleinen bis mittelständischen Unternehmen in Deutschland durch die gezielte Integration von generativer KI die Produktivität ihrer Teams und ihrer Mitarbeiter effektiv zu steigern. Das heißt nachher, sag ich mal, in der Realität, wenn man jetzt den Werbeslogan rausnimmt, dass wir KI-Assistenten entwickeln, dass wir KI-Automatisierung umsetzen für Unternehmen. Das heißt, ganz tief runtergebrochen, am Ende des Tages, ob es jetzt im Customer Service sind, dass die E-Mails automatisch beantworten oder, alles in dem Bereich, sag ich mal, setzen wir mit unserem Team hier um.
Sehr cool. Was versteht man denn überhaupt unter generativer KI?
Das ist eine super gute Frage. Ich glaube, bevor wir generative KI bearbeiten, sollten wir vielleicht generell erstmal über künstliche Intelligenz als solches, sage ich mal, reden. Dann macht die Einordnung, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn oder macht das Ganze ein bisschen einfacher zu verstehen.
Sehr gerne.
Also wenn wir bei künstlicher Intelligenz reden, jedenfalls die Definition, sage ich mal, die ich gerne mit meinen Kunden durchgehe und meinen Klienten, weil man natürlich sich da auch wieder die Geister sich scheiden, beziehungsweise man 100.000 Research Paper, sag ich mal, zitieren kann, die was anderes sagen. Wenn wir hier über generative KI und KI reden, erstmal, künstliche Intelligenz ist, sage ich mal, der Versuch, beziehungsweise das Themenfeld der Informatik, welches sich damit beschäftigt, ja, effektiv, sage ich mal, die Fähigkeiten des Menschen, zum Beispiel das logische Denken, das Entscheidungsfinden, auf die Maschine zu übertragen. Das heißt nachher, wir versuchen das, was den Menschen im großen Maße besonders macht oder wir jedenfalls, sage ich mal, von der Natur aus gut können, auf das zu übertragen, was bis jetzt, ja, das noch nicht kann. Die Nullen und Einsen den Taschenrechner ein bisschen intelligenter machen. Wenn wir dabei über generative KI reden, haben wir ein Teilfeld, sage ich mal, der künstlichen Intelligenz, die sich vor allen Dingen damit beschäftigt, ja, KI zu schaffen, die nicht nur Entscheidungen treffen kann, sondern im Vorderrhein neue Inhalte generieren kann. Das heißt, Texte, Bilder, Ton und in der Kombination natürlich auch Video und ja, jetzt heutzutage schon einiges mehr.
Sehr cool. Ja, das ist vom Gefühl gerade ein Trendthema und geht durch die Decke. Also ich sehe es immer wieder, dass Bilder generiert werden, dass Sounds generiert werden, dass Text generiert wird. ChatGPT ist dann ja wahrscheinlich auch eine Anwendung der generativen KI. Das geht gerade gefühlt durch die Decke.
Also mein persönlicher Favorit ist Midjourney. DALL-E 3 kann ich nicht so richtig empfehlen. Sieht alles ein bisschen plastisch aus, aber mit Midjourney kann man auf jeden Fall schon einiges richtig, richtig Realistisches am Ende des Tages schaffen, ja.
Ja, das ist auch das Tool, was ich tatsächlich relativ viel getestet habe, weil irgendwie probiert man sich dann ja doch aus am Anfang. Genau, wenn wir jetzt bei der generativen KI sind, was haben wir denn da überhaupt für eine Daten? Also ist es dann immer das ganze Internet, was herangezogen wird oder ist es irgendwie von Anwendung zu Anwendung unterschiedlich?
Das kommt auf die Anwendung drauf an. Also wenn wir bei generativer KI zum Beispiel von ChatGPT reden, dann haben wir ein neuronales Netzwerk dahinter zum großen Teil, das effektiv auf vielen Daten trainiert wurde. Das ganze Internet ist jetzt, sage ich mal, ein bisschen groß, ein bisschen viel. Ja. In den Anfängen war es zum Beispiel auch nur Textdateien, also sprich Textinhalte, keine Bilder. Das hat sich jetzt auch mittlerweile schon wieder überholt mit anderen Modellen, die multimodal funktionieren, also Text und Bilder in ihrem Trainingssatz mit drin haben. Aber das gesamte Internet wird dabei nicht abgebildet. Wir haben, sag ich mal, einen ausgewählten, ich sag mal, Kreis an Informationen, der angesammelt wird. Natürlich sitzt da nicht unbedingt jemand und pickt sich jeden einzelnen Blogartikel raus und guckt, ob der sich eignet oder nicht. Aber am Ende des Tages werden zum Beispiel Quellen wie Reddit zum Beispiel genutzt, um solche KI-Modelle zu trainieren. Aber das kommt natürlich auch wieder dann ganz, ganz speziell auf das KI-Modell selber drauf an. Die Firmen müssen das natürlich auch irgendwo selber entscheiden, welche Informationen sind überhaupt qualitativ hochwertig, weil da gibt es ja immer den Richtwert, nicht nur in der Nutzung, sondern auch in dem Training. Garbage in equals garbage out. Das heißt, wenn wir Blödsinn, sag ich mal, der KI füttern, dann spuckt sie am Ende des Tages auch nur Blödsinn aus.
Das
Das ist
stimmt.
auch, wie gesagt, ein Leitmotiv, wenn man mit ChatGPT arbeitet. Wenn ich Blödsinn reinschreibe, gehe auch Blödsinn wieder raus. Aber da sind die Firmen natürlich auch hinterher, sage ich mal, das Ganze mit qualitativ hochwertigen Informationen, sage ich mal, aufzubringen. Mittlerweile sind die KI-Modelle so groß, dass, sage ich mal, auch immer wieder die Frage kommt, gibt es überhaupt nachher noch genug Daten, die man da reinfüttern kann? Sind jetzt andere Themenbereiche, die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht direkt anschneiden, aber das gesamte Internet nicht immer, nicht unbedingt, kommt auf das Modell drauf an und kommt auf den Anbieter drauf an.
Ja, und gibt es explizit gesperrte Inhalte?
Also, dass sie nicht mit in die Trainingsdaten mit aufgenommen werden.
Ja.
Ich sage mal theoretisch schon. Ob es am Ende umgesetzt wird, ist die nächste Frage.
Ja.
Gab, glaube ich, vor ein paar Tagen auch ein interessantes Video von einem Interview bezüglich Sora, dem neuen Videomodell von OpenAI, wo die Trainingsdaten dann hergekommen sind. Ich weiß nicht, da gibt es auf jeden Fall derzeit so viele Memes darüber,
Ja.
wie dann die Gesichtsausdrücke, sag ich mal, sich verziehen, wenn man nachfragt, wo kommen die Informationen eigentlich her?
Ja, stimmt, habe ich auch gesehen.
Deswegen ein sensibler Themenbereich, würde ich mal behaupten. Also man
Ja.
kann es bestimmt definitiv umsetzen, dass man nur ausgewählte Trainingsdaten dafür nutzt. Bei der Menge an Informationen, die man da benötigt, wird es nachher in der Selektion, sage ich mal, schwierig. Also natürlich gibt es manche Seiten, die wir jetzt nicht unbedingt nennen müssen,
Ja.
auf denen man, sage ich mal, seine Sachen nicht unbedingt trainieren will.
Ja, true.
Ich sage mal, ist am Ende auch wieder eine Frage der Qualität, was reingeht. Aber
Ja.
möglich ist es definitiv.
Ja, cool. Okay, gut. Dann erstmal vielen Dank für die Beantwortung. Dann würde ich direkt zu meiner nächsten Frage kommen, und zwar zu den Beispielen. Also gerade die Zuhörenden, ich glaube, da ist immer ganz gut, wenn wir ein paar konkrete Beispiele haben. Von daher magst du uns da vielleicht mal was nennen, Projekte, mit denen du gearbeitet hast oder irgendwelche Tools oder KI, die uns jetzt vielleicht sogar schon begegnet.
Sehr gerne. Also ich sage mal, von den Projekten, mit denen ich persönlich viel arbeite, beziehungsweise die KI-Tools, die ich selber nutze, zum generellen Arbeiten, ChatGPT ist der absolute Allrounder da in dem Falle, weil das auch als Unternehmen genutzt wird, die Plus-Version, beziehungsweise die Team-Version mit abgeschlossener Data Processing Appendum, damit das Ganze auch so rechtskonform und sicher ist wie möglich. Auf der anderen Seite, wenn es um die Bildgenerierung geht, nutze ich normalerweise eine Kombination von Midjourney, um, sag ich mal, schon mal erste schöne Bilder zu generieren, und ein anderes Tool namens Magnific AI, um das Ganze dann nochmal hochzuskalieren und, sag ich mal, noch einen Ticken realistischer zu machen. Generell ansonsten für weitere Tools, die sich gut nutzen, wenn man in dem Kontext arbeitet, sind zum Beispiel Make.com. Dafür kann man sehr gute Workflow-Automatisierung machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine E-Mail bekomme, dann wird diese E-Mail eingespielt, an ChatGPT, sage ich mal, gesendet und dann wird darauf eine Antwort entworfen, die ich dann in meinem Postfach, sage ich mal, liegen habe, ohne dass ich jetzt, sage ich mal, große Umwege gehen muss, was rauskopieren muss und solche Sachen. Wenn wir, sage ich mal, die Anwendungsfelder noch ein bisschen vertiefen, in der Nutzung zum Beispiel von ChatGPT, da wir ja einen ziemlich großen Allrounder haben, vor allem im Arbeitswesen, haben wir viele Bereiche, die davon stark profitieren, ob das jetzt Vertrieb, Marketing, Softwareentwicklung, oder teilweise auch die Logistik, sprich der Einkauf ist, haben wir, ich sag mal, wenn man es runterbricht, immer wieder einzelne kleine individuelle Aufgaben, ob das jetzt die Erstellung von einem Social Media Post ist oder der Recherche für eine Webseite, die man durch ChatGPT komplett, ich sag mal, automatisieren kann, beziehungsweise extrem beschleunigen kann. Kann man sich in dem Maße vorstellen, ein Use Case, den ich mit meiner, ich sag mal, Partnerfirma von meiner Seite aus letztens erst durchgeführt habe, ist zum Beispiel die Erstellung von Instagram-Posts durch ChatGPT. Beziehungsweise natürlich nicht den gesamten Post in dem Falle, nicht das Bild, sondern die Beschreibung, die dazu kommt. Situation ist die, Kollegin bekommt, sag ich mal, von der gesamten Firma aus Informationen zugespielt zu irgendwelchen Events und anderen Sachen, die gerade anstehen oder Research-Papern, die sie durcharbeiten. Und sie hat jetzt die Aufgabe, nicht nur von einer Firma, sondern dann von vier Firmen, sage ich mal, das Ganze umzuwandeln in schöne Instagram-Posts, die dann täglich rausgespielt werden. Wenn man, sage ich mal, nur 8 Stunden am Tag hat, um das Ganze umzusetzen, kann das schon mal eng werden. Deswegen haben wir für Sie einen KI-Assistenten auf der Basis von ChatGPT-4 erstellt, der, sag ich mal, den Input nimmt, den sie von ihren Kollegen dann erhält und ihr dann schon mal, sage ich mal, 80% des Posts vorschreibt, den sie dann raushaut. Heißt jetzt nicht, dass nur 80% vervollständigt würde, sondern dass, sage ich mal, der gesamte Post geschrieben wird und sie dann nochmal ein klein wenig links und da rechts, sage ich mal, das Ganze anglättet, so dass es ihr persönlich gefällt, um das dann zu posten. Das wäre, sage ich mal, einer der einfachsten und schnellsten umgesetzten Use Cases, die man, sage ich mal, mit generativer KI heute schon sehr, sehr gut abbilden kann. Wenn wir zum Beispiel in andere Bereiche gehen, ein Möbelhersteller, mit dem ich zusammenarbeite, der hat das Problem, ganz viele Händler, die, sage ich mal, bearbeitet werden, das heißt Otto, Amazon, die mit Produktbildern, ja, sag ich mal, versorgt werden müssen und gleichzeitig natürlich auch Produktbeschreibungen, ganz viele Informationen, die dort hingeliefert werden müssen. Um das Ganze erstmal zusammenzufassen, zu erstellen, müssen die Informationen aus ihrer Produktion auf der Webseite landen. Das läuft einmal über den Vertrieb rüber und im Vertrieb müssen natürlich dann auch die Bilder bearbeitet werden, die Produktbeschreibung gemacht werden und. Lange Rede, kurzer Sinn. Für die Bilderstellung können wir die KI-Tools nutzen. Das heißt, die Freisteller zum Beispiel in schicke Hintergründe packen, wo normalerweise dann Stockfotos genutzt werden, die zum einen natürlich teuer sind, die müssen dann wieder nachbearbeitet werden. Dauert auf jeden Fall lange, kostet Geld. Den gesamten Prozess können wir damit 100% automatisieren. Und auf der anderen Seite, wenn wir schon das Bild haben, können wir auch eine schicke Beschreibung dafür erstellen, indem wir das einfach auch wieder hier mit einem persönlichen Assistenten in ChatGPT, sag ich mal, erstellen lassen können. Das heißt, das Bild wird reingeschickt, abgeschickt und innerhalb von ein paar Sekunden haben wir die Produktbeschreibung, die natürlich nicht mehr 100% übernommen wird, aber 80%, 95% der Arbeit komplett hinwegnimmt.
Ja, ich finde auch, weil vieles, so gerade beim Texteschreiben, ist ja erstmal so dieses Research, dieses Kreative am Anfang, das ist schon echt cool, wenn das übernommen wird. Wo du jetzt gerade auf Bilder eingegangen bist, das ist jetzt wahrscheinlich die Standardfrage, die du oft hörst. Wie sieht das mit dem Datenschutz aus? Also ich so als Laie höre immer, das ist halt so halb ungeklärt, aber es ist ja was neu generiert ist. Von daher ist so eine Grauzone. Hast du da irgendwie ein Statement zu?
Also ich sag mal, ich kann nur sehr ähnliche Informationen raushauen wie du. Ich sag mal, von der kommerziellen Nutzung, dem Datenschutz haben wir natürlich zum einen, sag ich mal, die Sachen, die von den Anbietern selbst vorgeschrieben werden. Wenn wir bei OpenAI, ChatGPT bleiben und DALL-E 3, dann haben wir hier zum Beispiel, sag ich mal, ich kann jetzt nicht genau den Namen nennen, den habe ich mir leider nicht gemerkt. Auf jeden Fall, ist aber die Versicherung von OpenAI, dass falls es zu irgendeinem Lawsuit kommen sollte, dass die auf jeden Fall dahinter stehen würden, das zu verteidigen und dass auch alle Inputs als auch alle Outputs, sage ich mal, einem selbst gehören. Ja. Das heißt natürlich aber, wenn wir dann mit, sage ich mal, Informationen spielen, die von einer anderen Webseite direkt geklaut worden sind, die dann da reinzuspielen, dann sind wir direkt wieder in der Grauzone und auch bei Sachen wie Midjourney, weil es natürlich auch wieder dann um das Thema Trainingsdaten geht. Das heißt, wo kommen die Informationen her, die genutzt worden sind, um dieses KI-Modell da, sage ich mal, zu trainieren? Dann sind wir auch wieder selbst in der Grauzone. Das Ganze, sage ich mal, soll jetzt durch den EU-AI-Act, sage ich mal, ein bisschen stärker geklärt werden, der jetzt auch verabschiedet wurde, wo natürlich auch drin steht, die ganzen Informationen über Trainingsdaten etc. pp. Müssen veröffentlicht werden. Das heißt, wir sind jetzt in der Übergangsphase von knapp 48 Monaten. Das dauert natürlich wieder, bis dann am Ende des Tages vielleicht da nochmal kurz ein Fact-Check, ob das 48 oder 24 sind. Bevor ich jetzt hier falsche Informationen raushaue. Aber auf jeden Fall sind wir hier gerade wieder auch in der Übergangsphase, wo sich genau diese Informationen, sag ich mal, noch konkret erklären werden. Wir sind definitiv derzeit noch in, sag ich mal, einer relativen Grauzone. Ja. Das ist natürlich aber auch dann wieder eine Frage, welchen anderen, weil man fragt, weil die einen werden das sagen und die anderen werden das sagen. Okay. 100% klare Richtlinien habe ich persönlich noch nicht gesehen. Und hoffentlich wird sich das in kürzester Zeit klären.
Ja. Wie sieht das eigentlich mit der Datenquelle aus? Also wenn ich jetzt ein Tool benutze, kann ich irgendwo sehen, welche Daten da eingespeist wurden? Also mit welchen Daten die KI gefüttert wurde?
Was man auf jeden Fall machen kann, die Trainingsdaten selbst, sage ich mal, rauszufinden, wird schwierig, weil die meisten das auf jeden Fall nicht veröffentlichen. Bei sogenannten Open-Source-Modellen, die, sage ich mal, öffentlich zugänglich sind, haben wir die Möglichkeit, auf die sogenannten Weights, sage ich mal, zuzugreifen. Das heißt, in einem neuronalen Netzwerk, falls wir das erklären wollen, ich weiß nicht, wie einfach das sein wird, da sage ich mal, verbal zu kommunizieren, haben wir...
Wir gehen mal lieber nicht zu tief rein, aber du kannst ja mal versuchen.
Wir können es ja mal versuchen. Ja. Wie menschlichem Gehirn, einzelne Neuronen, kann man sich vorstellen, Punkt 1 ist mit Punkt 2 und 3 verbunden. Ja. Und je nachdem, was auf der einen Seite reinkommt, wird das entweder an Punkt 2 oder an Punkt 3 weitergespielt. Und das basiert auf den sogenannten Gewichten. Und für manche KI-Modelle, wie zum Beispiel den französischen Mistral, die haben das zum Beispiel auch veröffentlicht für ihr 7 Billion Parameter Model. Und auf der anderen Seite jetzt auch, ich glaube, vor erst wenigen Stunden Grok von xAI, sprich von Elon Musks Firma, hat man die Möglichkeit, genau diese, sag ich mal, Weights eben anzugucken und dementsprechend das Modell auch für sich selbst zu nutzen. Ich sag mal, reinzuschauen und zu sehen, okay, wo sind jetzt die Informationen hergekommen? Welche Textbausteine wurden jetzt reingefüttert? Soweit ich weiß, nein. Also nicht einfach öffentlich zugänglich, solange man kein Hintergrundwissen hat oder mit den Leuten irgendwo zu tun hat, die daran am Entwickeln sind, an diesen Modellen.
Ja, ist auch die Frage, ob einem das überhaupt was bringen würde. Ich habe jetzt nur gerade gedacht, so eine richtige Quelle hat man ja nicht und ich habe jetzt eher so als wissenschaftliche Arbeiten gedacht. Aber gut, dafür ist es wahrscheinlich jetzt nicht so gedacht, weil du kannst ja einfach nicht nachvollziehen, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Quelle.
Das ist natürlich, sag ich mal, auch immer eine, ist schon fast eine Glaubensfrage, nennen wir es mal so. Wenn wir davon ausgehen, wir versuchen das mal einfach mit menschlichen Gehirn zu vergleichen und uns selbst. Wenn ich mir Informationen durchlese über mein Leben lang, irgendwo irgendwas aufgeschnappt habe und das jetzt hier repliziere und zufälligerweise genau den gleichen Satz raushaue, den irgendjemand vor 100 Jahren schon mal geschrieben hat, ich das aber nicht weiß, sondern nur passiv durch was auch immer aufgenommen habe.
Stimmt.
Bin ich dann, sage ich mal, jemand, der das Urheberrecht, sag ich mal, missbraucht hat oder dagegen, sag ich mal, agiert hat? Oder wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Bild male und mich da von anderen Leuten inspiriert habe, die ich im Internet gesehen habe, bin ich dann dafür schuldig? Ist das dann ein riesiges Vergehen oder habe ich gerade mein eigenes Werk, sag ich mal, mit meinem eigenen Input generiert, nennen wir es jetzt mal? Ich persönlich denke, das ist eine schwierige Geschichte. Ja. Ich bin da nicht drin, ich bin nicht jemand, der das nachher entscheiden wird. Ich bin ja auch relativ froh drüber, weil ich glaube, für mich wäre es halt, sag ich mal, ja gut, wenn ich mir einen Artikel in der New York Times durchlese und dann einen LinkedIn-Post darüber mache und jetzt nicht die New York Times, sage ich mal, als Quelle angebe, weil ich noch 5 andere Leute darüber gefragt habe, habe ich dann einen Fehler begangen? Ja, nein. Ja. Muss jeder selbst entscheiden.
Ja, voll.
Oder halt auch nicht.
Ja, stimmt. Das war aber echt nochmal ein guter Punkt. Gut, dann bin ich jetzt auch durch mit meinen Datenquellen, was auch immer. Habe tatsächlich aber eigentlich noch eine andere Frage gehabt. Und zwar haben wir über Bilder geredet und ich habe jetzt gerade an Röntgenbilder gedacht. Da habe ich es tatsächlich auch mal gesehen, dass die KI dabei helfen kann, irgendwelche Unregelmäßigkeiten zu erkennen. Wie siehst du das? Also, weil für mich jetzt ist das ein Mega-Vorteil, weil, also klar, ein Arzt hat auch viel Wissen, aber eine KI hat ja viel mehr Wissen in sich, sage ich jetzt mal.
Ja, finde ich super. Also, ich sag mal so, wir haben die menschlichen Fähigkeiten, die wir durch künstliche Intelligenz und den Computer am Ende des Tages verbessern oder verstärken. Ich meine, haben wir jetzt schon, wenn wir auf das Handy gucken und ich kann Fotos machen. Ich habe hier drinnen kein fotografisches Gedächtnis, aber ich habe hier das in meinen Händen, das fotografische Gedächtnis. Finde ich, sage ich mal, sollte auf jeden Fall so stark nach vorne getrieben werden wie möglich und auch in anderen Bereichen. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, natürlich kann man sagen, ja gut, was ist, wenn die KI einen Fehler macht? Doof gesagt, wenn wir als Menschen uns mal angucken würden, wie viele Fehler wir eigentlich im Alltag machen, in dem, was wir machen, dann ist es wahrscheinlich an irgendeinem Punkt, sage ich mal, dass die KI besser Entscheidungen treffen kann als wir selber. Ja. Wenn wir allein zum Beispiel auch das Thema Autofahren nehmen, Tesla. Wir haben um das Auto herum mehrere Kameras, die alles gleichzeitig aufnehmen. Wenn die KI es irgendwann schafft, sage ich mal, sicherer zu fahren als ein Mensch und auch nur um 1 Prozentpunkt oder bei 99,99%, kommt halt irgendwann die Frage, ist es überhaupt noch, sage ich mal, verantwortungsvoll, den Menschen überhaupt, sag ich mal, ins Auto steigen zu lassen und selber fahren zu lassen, weil das ein höheres Risiko bietet, als das die KI machen zu lassen.
Ja.
Dann kommen wir aber gleich, sag ich mal, zu dem Punkt, okay, ab wann, sag ich mal, macht es Sinn, den Menschen durch die KI zu ersetzen und wo macht es Sinn, den Menschen durch die KI zu ersetzen und wollen wir den Menschen überhaupt durch die KI ersetzen und. Ist immer im medizinischen Bereich, kann ich auch offen sagen, meine Freundin, die studiert Medizin. Also, wenn ich jetzt sagen würde, alle Ärzte sollen raus und das gehört nicht mehr, sag ich mal, in den Arbeitsalltag, dann würde ich mir, sag ich mal, ins eigene Bein schießen. Größtenteils. Sie würde sich nicht so freuen, auch wenn sie das jetzt hört. Liebe Grüße. aber ich meine, man muss ja irgendwo realistisch sein. Wenn der Computer nachher besser ist als man selber und das in kritischen, sag ich mal, Funktionen auch einfach der Fall ist, dann sehe ich das eigentlich auch als wünschenswert an, dass irgendwann die KI, sag ich mal, diese Funktion übernimmt, anstatt einen selber das machen zu lassen.
Ja, und übernehmen heißt ja nicht gleich ersetzen, weil ein Arzt kann ja oder eine Ärztin kann ja immer noch diesen menschlichen Faktor, sage ich jetzt mal, mitbringen und es ist ja einfach nur ein unterstützendes Tool letztendlich. Und wie du gerade schon sagst, das mit der Fehlerquote fand ich gerade auch spannend, weil also jeder spricht über die Fehlerquote von einer KI, aber was ist denn die Fehlerquote von einem Menschen? Also ein Arzt oder Ärzte machen ja genauso Fehler letztendlich, aber das legt man ja gefühlt auch nicht so
Ja.
ja, auf die Waage, sage ich jetzt mal.
Das ist immer ein gutes Thema. Die Leute sagen ja, die KI ist nicht perfekt, aber keiner deiner Mitarbeiter ist perfekt. Die machen
Ja.
alle Fehler. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die KI einen Blödsinn rausspuckt und der Mitarbeiter
Ja.
rausspuckt, die sind irgendwo fast
Ja.
gleich, würde ich sagen. Also
Hast
im Moment
recht.
jedenfalls.
Ja, stimmt. Ja, eigentlich ist es echt, ja, es müsste eigentlich ein Zusammenspiel werden. Aber gut, werden sehen, wo es hinläuft. Ich komme zu meiner nächsten Frage. Und zwar würde ich jetzt Richtung Vor- und Nachteile gehen. Also warum ist aus deiner Sicht die generative KI wichtig oder was gibt es für Vorteile?
Ich sag mal, es ist Vorteil wie fast jede andere Technologie, wenn wir es jetzt generell besprechen wollen. Was ist der Vorteil von dem Traktor gewesen? Wir haben mit weniger, ich sag mal, Manpower oder Womanpower mehr geschaffen als vorher. Die Produktivität wurde gesteigert, dadurch haben wir die Möglichkeit gehabt, die Menschen in irgendeinen anderen Punkt, sag ich mal, einzusetzen. Je nachdem, wie wir das jetzt wieder sehen wollen, heißt es natürlich ja gut, die Menschen durften dann irgendwo anders weiterarbeiten und effektiv das Gleiche machen. Aber grundlegend haben wir dadurch eigentlich geschafft, dass durch die Technologie der Wohlstand der Menschheit weltweit sich verbessert hat. Und wenn wir das uns über die letzten 100 Jahre angucken, dann können wir mit sehr, sehr, sehr hoher Confidence sagen, ja gut, uns geht es auf jeden Fall besser. Wenn wir, sag ich mal, Sachen angucken wollen wie Average Lifespan und einfach, ich sag mal, Lebensqualität. Muss man natürlich sagen, natürlich selbstverständlich nicht überall auf dem Planeten gleichmäßig, aber absolut insgesamt definitiv. Generative KI trägt meiner Meinung nach genauso dazu bei, wie der Traktor es damals getan hat, natürlich in einem anderen Maße. Weil wir bei einem Traktor, sage ich mal, sehr viel physische Arbeit am Ende des Tages, sage ich mal, ja, übernommen haben, bekommen haben. Und jetzt mit generativer KI und so, wie sich das derzeit entwickelt, haben wir sehr viel intellektuelle Arbeit, die sich dadurch eben erübrigt, beziehungsweise verbessert wird, unterstützt wird. Das heißt, anstatt, dass wir jetzt selber hier sitzen müssen, unsere Instagram-Post schreiben müssen, haben wir die Möglichkeit, 80% der Arbeit durch die KI ersetzen zu lassen, dann nur noch 20%, sprich die 10% Input und die 20% oder die anderen 10% die Evaluierung des Outputs zu übernehmen. Und dadurch haben wir wieder mehr Zeit für andere Sachen, gegebenenfalls strategischere Themen, die marketingrelevant sein könnten. Oder Themen wie der Arzt hat jetzt die Möglichkeit, sich nicht nur mit der Auswertung von den Bildern zu beschäftigen, sondern mehr mit dem Kontakt mit den anderen Menschen,
Richtig
wodurch
wichtig.
wieder ein anderer Mehrwert geschaffen wird. Dementsprechend, ich sag mal, das jetzt versuchen einzuschätzen, was der generative oder der gesamte Impact von der generativen KI eigentlich bedeutet, ist mir schwierig, weil wir, sag ich mal, in allen Bereichen irgendwo, sag ich mal, Impact dadurch haben werden, weil das ja schon fast, sag ich mal, wie der Buchdruck sein wird oder ist oder sich noch weiterentwickeln wird. Eine Technologie, die in so gut wie allen Bereichen Anwendung findet. Dementsprechend, um vielleicht auf die Frage zurückzukommen, kann ich so pauschal nicht beantworten, wird cool, also wird super.
Ja, voll.
Hat auf jeden Fall einen großen Einfluss.
Aber da hast du ja auch gerade wesentliche Vorteile genannt, weil ich finde, das ist halt auch immer noch ein guter Punkt, dass du sagst, die Menschen haben Zeit, sich um andere Sachen zu kümmern. Also sich zum Beispiel marketingtechnisch mehr um das Strategische zu kümmern oder ein Arzt dann sich wirklich mehr um den Patienten oder die Patientin zu kümmern. Und das ist
Ja.
ja auch meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt, weil wir haben einfach viel zu viel zu tun, die Leute haben viel zu viel zu tun. Also man weiß es ja selbst, wie es abläuft, wenn man beim Arzt ist. Also von daher, ich glaube, ich sehe es auch als starken Vorteil an und ich habe das Gefühl, Leute haben immer Angst, also Angst vor was Neuem, aber manchmal muss man eher so dieses Positive sehen und ich glaube, das ist auch ein Stück weit Mindset-Shift dann einfach.
Ja, ich glaube, man muss natürlich auch sagen, in manchen Bereichen wird es eigentlich ungefähr so sein, zum Beispiel früher Thema Walfang. Das Tran, das Walfettöl wurde genutzt, um zum Beispiel damit ihre Lampen zu befeuern. Plötzlich ist die Elektrizität da, Walfang geht dramatisch zurück, ganz, ganz viele Leute verlieren ihren Job. Dadurch, dass wir die neue Technologie haben, die die alte Technologie komplett ablöst und das Paradigmen, die Paradigma komplett auf eine andere Seite verschiebt und sich dadurch ganz, ganz viel ändert. Aber auf der anderen Seite, auf die lange Sicht gesehen, wo, glaube ich, die meisten Menschen natürlich das nicht so einfach mit haben, weil es auch irgendwo normal ist, hat sich die Qualität des Lebens wieder gebessert. Für manche Individuen muss man natürlich sagen, davon habt ihr Leben abgehangen. Die konnten dann nicht mehr auf den Kutter oder hat sich nicht mehr gelohnt, auf den Kutter zu gehen. Die mussten sich wieder umorientieren und manche Existenzen sind daran auch komplett gescheitert. Klingt natürlich wieder einfacher gesagt als getan, aber für die Gesamtheit der Menschheit hat sich dabei wirklich was bewegt und nach vorne bewegt.
Gut, wir haben über Vorteile gesprochen, jetzt sprechen wir über Nachteile bzw. über Risiken, haben wir ja auch schon ein Stück weit angesprochen. Magst du da auch noch mal was zu sagen?
Ich glaube, da haben wir schon fast mit die gleiche Medaille im Endeffekt, die andere Seite. Für manche Leute wird es auf jeden Fall dazu führen, dass sie eben ihre Jobs verlieren werden, muss man ganz klar sagen. Wir haben das Beispiel Klarna, Customer Support. Ich weiß es nicht, ich glaube, 700 Mitarbeiter wurden nachher am Ende des Tages, sag ich mal, zur Tür verwiesen.
Wahnsinn.
Dadurch, dass sie am Ende des Tages, sage ich mal, eine Position gefüllt haben, die jetzt überflüssig wird. Und ich sage mal, für eine Privatperson, die sich in diesem Kontext befindet, muss man einfach darüber nachdenken. Okay, diese Entwicklungen werden auf uns zukommen, die kommen auf uns zu, die sind schon längst da. Wie verhalte ich mich in diesem Kontext? Problem dabei ist natürlich, dass wir mit dem Thema generative KI, auch wenn wir jetzt, sage ich mal, tiefer einsteigen und in die Richtung von, okay, kognitive Arbeit wird komplett abgenommen, also auch die strategische Arbeit, dann sind wir irgendwann am Punkt, wo, sage ich mal, das Modell, was wir heutzutage fahren mit intellektueller Arbeit, wird gut beschäftigt oder gut bezahlt. Da kommen wir an den Punkt, das lohnt sich dann nicht mehr. Beziehungsweise da ist die KI einfach schneller, besser und einfacher zu bedienen und hat weniger Probleme damit. Da werden wir, sage ich mal, in der westlichen Welt, sage ich mal, größere Probleme, denke ich, mit haben als zum Beispiel Entwicklungsländer, wo gegebenenfalls die Technologie, die wir jetzt gerade haben, noch gar nicht so stark vertreten ist. Beziehungsweise dann einen ganz anderen Weg hat, sage ich mal, sich dort einzuschleichen, nennen wir es jetzt mal. Dass, sage ich mal, einzelne Schritte in diesem Prozess komplett übersprungen werden. Wenn man sich das vorstellt, mit einer Firma zusammengearbeitet, Buku nennen sich die, aus den Niederlanden, mit dem CEO gesprochen, der hat ein nettes Beispiel gebracht. Früher war so, um Bücher zum Beispiel im Nahen Osten, ich kann jetzt den genauen, sag ich mal, das genaue Land nicht nennen, aber nur das generelle Beispiel, um dort, sag ich mal, Wissen zu verteilen. Was Buku macht, die, sag ich mal, um ganz simpel das auszudrücken, ermöglichen den Zugang zu Bildung durch der Vergabe von Büchern an alle möglichen Leute. Größtenteils Entwicklungsländer, Schulen und alles, was dazugehört. Da das Beispiel gebracht, okay, früher war es so, um Bücher irgendwo hinzubringen in irgendeinem Dorf, ganz weit in der Ferne, mussten die mit dem Kamel die Bücher da reinladen, also auf Sack Papier oder was auch immer, da reinladen und mit dem Kamel zu diesem Dorf laufen, da die Bücher hinlegen. Der nächste Entwicklungsschritt war nicht, dass eine Straße gebaut wird, dann die Bücher schneller geliefert werden und, sondern der nächste Schritt, die kriegen einen Kindle in die Hand und haben alle Bücher direkt zum Download zur Verfügung und können plötzlich jedes einzelne Buch auf der gesamten Welt, sage ich mal, sich dort vor Ort direkt zu sich zu bestellen. Das heißt, anstatt Schritt 1, 2, 3, 4 und 5 zu machen, sind wir von Schritt 1 zu Schritt 5 gesprungen. Und ich denke, genau das Gleiche wird auch dort mit der generativen KI, mit KI an sich, sage ich mal, auch geschehen, dass die Infrastruktur in dem Falle gar nicht gebaut werden muss, sondern dort zum Beispiel die mobilen Endgeräte einfach als Katalysator für diese gesamte Entwicklung ist. Auf der anderen Seite, bei uns in den westlichen Ländern sind wir effektiv davon abhängig, beziehungsweise haben wir uns darauf ausgerichtet, dass die Menschen durch ihren Intellekt, White-Collar-Work, Stichpunkt, sag ich mal, ihr Geld verdienen. Plötzlich sind die ganzen Arbeiter komplett, die sind mal überflüssig, weil die besser und schneller und einfacher und günstiger machen kann. Da müssen wir uns, sag ich mal, noch um einige stärker umändern, beziehungsweise umorientieren als alle anderen.
Arbeitsweise wird sich ja wahrscheinlich anpassen müssen. Kannst du sagen, ob es Jobs gibt, die, ich wollte gerade sagen, krisensicher, KI-sicher sind? Kann man wahrscheinlich nicht so pauschal sagen, oder?
Also ich sage mal, man kann natürlich immer sagen, ja gut, irgendwann wird sie das und das auch können. Also wenn wir zum Beispiel über Pflegekräfte reden. Wir haben jetzt, ich sag mal, vor 2, 3 Monaten hätte ich noch gesagt, ja, das wird auf jeden Fall noch länger dauern. Und dann gibt es wieder die Demonstration von Figure zusammen mit OpenAI, wo sie dann einen Roboter haben, der, sage ich mal, sehr intelligent Antworten reden kann, während er gleichzeitig Sachen ausführt und das in der Geschwindigkeit, die halt jeder Mensch, sage ich mal, genauso schnell machen würde. Bisschen schneller natürlich. Was nachher auch dazu führen wird, wenn wir das wieder 10 Jahre weiterdenken, dass wir nachher einen Roboter haben, der auch wieder besser, schneller, stärker ist als der Mensch und solche Aufgaben auch wieder erledigen kann. Da kann man natürlich nachher sagen, okay, die Empathie ist nachher das, was, sage ich mal, den Unterschied macht und die KI kann das ja gar nicht abbilden, bla bla bla. Dann kann man sich wieder Studien dazu angucken, wo zum Beispiel, ich glaube, das waren Physicians, also die Ärzte damit verglichen wurden, einfach die Antworten, die die Ärzte geben im Vergleich zu das, was ChatGPT ausspuckt und wie das von den Patienten nachher, sag ich mal, evaluiert wird. oder ChatGPT besser abgeschossen hat als die Ärzte.
Wahnsinn.
Wo man sich natürlich wieder denkt, ja gut, Empathie können wir auch einen Haken hintersetzen, physische, intellektuelle Fähigkeiten können wir einen Haken hintersetzen.
Wahnsinn.
Wo bleibt nachher der Mensch? Oder was ist der Zweck des Menschen in diesem Gefühl?
Spannend, würde ich mal sagen. Stell mal vor, nachher ist es so, dass jeder Mensch einfach nur einen Roboter hat und der Roboter arbeitet für einen und verdient das Geld und man selbst muss gar nicht mehr arbeiten. Bin echt gespannt, wo es hinlaufen wird.
Wie gesagt, da kommen wir, sag ich mal, zu. Es gibt ein Konzept, David Shapiro, von dem habe ich das erste Mal das gehört, Post-Labor Economics. Die Ökonomie nach der Arbeit.
Ja,
wie wird es weitergehen? Wie machen wir damit weiter?
Ja.
Ich kann da jetzt, sag ich mal, konkret keine direkte Antwort drauf geben. Ne?
Ja.
Da muss sich, glaube ich, jeder auch irgendwo seine Antwort selber drin finden. Was würde er dann überhaupt machen, wenn Arbeit keine Frage mehr wäre?
Ja, spannend, muss ich sagen. Ich würde jetzt ja gerne wissen, was das für ein zeitlicher Horizont ist, aber das ist wahrscheinlich wirklich in die Glaskugel gucken.
Also je nachdem, welche Aussagen man trifft, kann man von 15 Jahren rechnen. Andere sagen 7 Monate, bis wir die KI haben, die das schafft. Dann geht es aber natürlich auch noch um, ich sag mal, Deployment und alles mögliche andere. Ich denke mal, um vielleicht eine generelle Frage oder das generell zu beantworten, viele Menschen werden sich auf jeden Fall in den Sachen wiederfinden, die sie vorher bereits getan haben, weil ich glaube, es gibt schon sehr, sehr viele Leute, die das machen, wo sie auch wirklich Bock drauf haben, ohne dass sie dafür bezahlt werden. Ob es jetzt Freiwilligenarbeit ist oder zum Beispiel mein Vater, der mit 70 noch in der Werkstatt steht und, sag ich mal, einfach Bock hat, was zu machen. So. Meine Eltern renovieren zum Beispiel gerade das Haus meiner Großeltern, müssen sie eigentlich nicht machen und sind meiner Meinung nach eigentlich auch ein bisschen zu alt dafür.
Ja.
Ich hoffe, dass sie das jetzt nicht hören, aber die finden, sage ich mal, die Erfüllung auch irgendwo da drin. Das ist so ein, ich sag mal, Projekt für die, einfach das umzusetzen. Da können sie sich auch irgendwelche Leute holen, die das natürlich einfach machen.
Ja.
Aber das selber mit umzusetzen, Hand anzulegen, macht auch irgendwo Spaß. Man findet trotzdem die Erfüllung da drin.
Ja.
Deswegen würde ich das ganze Thema gar nicht so kritisch sehen. Ich glaube, die Leute überhypen das ein bisschen zu hart und am Ende wird es irgendwie wieder funktionieren, genauso wie es vorher auch immer schon funktioniert hat.
Ja, ja.
Man wird sich, sag ich mal, dort wieder reingewöhnen in das, was neu ist.
Ja, ja, und man findet eine neue Erfüllung, stimmt. Cool, dann habe ich jetzt eigentlich noch 2 Fragen. Die vorletzte Frage ist, wie sich generative KI auf Unternehmen auswirkt. Das haben wir meiner Meinung nach aber eigentlich schon relativ gut besprochen. Hast du dazu generell noch was zu sagen oder hast du deinen Input schon rausgehauen?
Kann man, glaube ich, vergleichen mit, was hatte der Computer für eine Auswirkung auf die Produktivität in Unternehmen?
Ja, voll.
Denke ich mal, ist die gleiche Antwort. Wird auf jeden Fall ein Unternehmen in jedem Aspekt sehr stark transformieren, in manchen mehr, in manchen weniger.
Ja.
Effektiv am Ende des Tages, sag ich mal, Produktivitätsbooster, wenn man das ganz simpel runterbrechen will.
Mhm. Ja, cool. Ja, kurz und knackig. Dann komme ich zu meiner letzten Frage und zwar, wie sieht denn dein persönlicher Ausblick aus? Ist jetzt bewusst relativ grob formuliert, also hau einfach mal raus. Was denkst du?
Ich glaube, das habe ich ja schon in irgendeinem Maße die gesamte Zeit hier kommuniziert. Also ich glaube, wir bewegen uns über lang oder kurz auf jeden Fall in eine neue Form von Arbeit hinzu. Mhm. Im besten Falle in einem Wege, wo sich jeder irgendwo persönlich wieder drin finden wird und einen großen Benefit nicht nur im physischen, sondern auch im geistigen Maße daraus bekommt. Ich kenne viele Leute, die den klassischen 9-to-5 haben und allein wenn man durchs Internet stöbert, dann findet man immer wieder irgendwelche Leute, die sich darüber beschweren und die wie Roboter vom Computer sitzen und irgendwelche Sachen erlegen liegen, wo sie gar keinen Bock drauf haben und eigentlich auch gar keinen Bock auf Arbeit haben und. Ich glaube, das ist so viel menschliches Potenzial, was eigentlich da ist, wo irgendwo jeder nachher irgendwo seine Erfüllung in irgendwas anderem finden wird und ob es nachher das Häkeln ist oder was auch immer. Ich glaube, vieles wird sich in den nächsten Jahren definitiv ändern. Beziehungsweise verändern, sofern die Menschen, sag ich mal, nicht einen harten Deckel draufsetzen und sagen, wir wollen das alles nicht und gar keine Lust drauf, weil wir Angst davor haben, vor Veränderung. Ich persönlich sehe das alles ziemlich entspannt. Auch das Thema das ist natürlich jetzt eine schlechte Formulierung, wenn ich sage, Thema Daten ist ziemlich entspannt, ne? Aber
Good point.
Ich glaube, da wird sich vieles in den nächsten Jahren einfach verändern von den Ansichtsweisen der Menschen, wenn sie mehr mit dieser Technologie zu tun haben, weil wenn wir darüber nachdenken, oder jedenfalls, was ich selber immer wieder merke, dass man halt vollkommen in einer Bubble ist. Wenn man zum Beispiel auf LinkedIn oder auf YouTube oder auf den News guckt, der Autonormalverbraucher, Brigitte 50, die irgendwo in der Verwaltung sitzt, die hat noch gar keine Ahnung davon. Die hat noch nie davon gehört und die weiß gar nicht, was das ist.
Toll.
Und gleichzeitig hat die Entwicklung, sag ich mal, so eine Geschwindigkeit angenommen und geht so stark nach vorne, dass es eigentlich fast ausgeschlossen ist, dass wir da nichts von haben werden in den nächsten Jahren.
Ja.
Aber wie gesagt, ich persönlich sehe das ganz entspannt. Ich glaube, die Menschen werden klarkommen, sie werden immer klarkommen. Sie haben immer, sag ich mal, das irgendwie am Ende des Tages für sich selbst rausgefunden. Wir sind sehr anpassungsfähig, wir sind
Total.
überlebensfähig. Ich glaube, die Leute müssen einfach ein bisschen mehr entspannen,
Ja,
ein bisschen
das.
mehr chillen, um damit klarzukommen und
Ja.
sich nicht über alles aufregen und alle möglichen Probleme da sehen, wo sie sind.
Voll.
Nicht sind.
Das war doch ein schöner letzter Satz. Die Leute müssen mehr chillen. Mag ich.
Ja.
Cool. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deinen Input. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und dann, ja, würde ich sagen, bis bald und liebe Grüße an die Zuhörenden.
Ach, auch viel mehr. Vielen lieben Dank. Und schönen Tag noch. Ciao.